Herzlich willkommen bei New Workload, zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn.
Hallo Daniel.
Ich habe letztens mal wieder einen unserer Lieblingsfilme gesehen.
Dirty Dancing?
Nein, Office Space.
Oh ja. Wie kommt's, dass du da jetzt gerade drauf kommst?
Naja, wir sind ja mittendrin in unserer agilen Arbeitswelt und unseren agilen Themen in unserem Podcast. Und letztens kam mir der Film wieder unter und als ich den gesehen habe, dachte ich mir, ach, diese Firma, diese Menschen, die dort arbeiten, sind ja irgendwie der komplette Gegenentwurf zu dem, was wir hier im Podcast besprechen.
Die Firma Initech, ne?
Ja.
So heißt sie in dem Film. Und ein toller Film aus dem Jahr 99, glaube ich, aus einem der glorreichen Jahre des Films, der ja auch Kult geworden ist, weil er genau, ja, die, glaube ich, vielerorts empfundenen Sinnlosigkeit von Tätigkeiten, stupides Abarbeiten von Dingen, von denen man keine Ahnung hat, warum man sie eigentlich macht. Und so andere Phänomene aus der Arbeitswelt der Jahrtausendwende oder ja, vielleicht auch bis heute zeitweise auf sehr komische Art und Weise umgesetzt hat.
Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr komischer Film über Arbeit mit Ron Livingston in der Hauptrolle, mit Jennifer Aniston in einer Nebenrolle beispielsweise. Und ja, es geht ja in dem Film darum, dass diese Softwarefirma Initech eine Software oder Softwarelösung programmiert, um dieses Jahr 2000 Problem, die Älteren werden sich erinnern, zu fixen. Aber ja, man merkt relativ schnell in diesem Film, dass der Protagonist nicht so wirklich begeistert ist von seinem Job und auch seine Kolleginnen und Kollegen, ja, mal mehr, mal weniger frustriert sind und keiner eigentlich so richtig weiß, was er da macht, warum er das macht. Und es wird relativ schnell die Sinnfrage gestellt in dem Film, könnte man sagen.
Wo wir gerade dabei sind und vielleicht auch um das heutige Thema überzuleiten.
Ja.
Hast du eigentlich den TPS-Report fertig?
Ja, hab ich fertig. Ich habe nur vergessen, das Coversheet drauf zu machen.
Hast du das Memo nicht bekommen?
Ich habe das Memo nicht bekommen.
Lustige Insidersprüche aus dem Film. Es dreht sich viel um diesen TPS-Report, von dem man auch am Ende des Films keine Ahnung hat, worum es da eigentlich geht und wo auch offensichtlich keiner der Protagonisten weiß, warum er diesen sinnlosen Bericht erstellen muss und dann noch mit einem Deckblatt.
Warum ein Deckblatt drauf muss, ja.
Und das ist eigentlich eine gute Überleitung, ne, in unser heutiges Thema, denn wir wollen so ein bisschen sprechen über Ziele, die aber auch verbunden sind mit dem Sinn der Tätigkeit, darüber, wie man die alle miteinander verknüpfen kann.
Ja.
Und in einer agilen Arbeitswelt, wie das auch gelebt wird.
Ja.
Und da hast du uns heute gleich zwei Konzepte mitgebracht.
Ja, nachdem wir ja das letzte Mal nochmal den Blick nach innen gerichtet haben, in Bezug darauf, was das agile Mindset ist, was es ausmacht, wird es heute ganz konkret, weil wir um handfeste Konzepte und Methoden sprechen, nämlich einmal die OKR und Scrum. Das sind so zwei Vertreter des agilen Kanons, möchte ich meinen.
OKR hast du jetzt gesagt. Vielleicht, was heißt das? Also ich höre da drei Buchstaben und
was, heißt das?
Und was steckt dahinter?
Bei den OKR oder OKR, das darf man auch deutsch aussprechen, wenn man möchte, das sind die Objectives und Key Results. Also wenn man das so hört, dann hat man schon so einen ersten Vorgeschmack, dass das irgendwas mit Zielen, mit Zielformulierung zu tun hat. Es ist sowohl ein Konzept, wo es genau darum geht, Ziele zu formulieren und sich einen Modus zu überlegen, wie man diese Ziele gut und effizient erreichen kann. Aber es ist tatsächlich mehr als das. Es wird heutzutage als Managementkonzept gesehen oder auch als agile Führungsmethode.
Sei mir nicht böse, aber kann das auch sein, dass wir nicht über Ziele schon vor 20, 30, 40, 50 Jahren gesprochen haben? Ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen? Also alleine, wenn ich an sowas wie Management by Objectives denke, das gab es ja schon vor 50 Jahren.
Ja, wo du schon beim Thema bist, also ich werde jetzt einen Teufel tun, einem Professor für Betriebswirtschaftslehre zu widersprechen. Also dann sag uns doch mal drum. Kurz, ja, dann sag uns doch bitte, was sich hinter den Management by Objectives verbirgt, weil das ist tatsächlich eine gute Vorüberlegung. Dann sind wir relativ schnell bei den OKR.
Okay, ja, das Management by Objectives ist von einem der Management-Päpste, kann man sagen, aus dem letzten Jahrhundert entwickelt worden, nämlich von Peter Drucker, der ja auch diverse Bestseller geschrieben hat. Ja, und ist im Endeffekt eine Art Führungsmethode gewesen, aus dem, ich würde sagen, ungefähr 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo es darum ging, die Unternehmensziele herunterzubrechen bis auf Einzelziele. Und der Gedanke war dann, dass die Führungskraft den einzelnen Mitarbeiter, den sie führt, dann diese auf die Person runtergebrochenen Ziele vorgibt und dann auch natürlich deren Einhaltung kontrolliert, wobei der einzelne Mitarbeiter dann einen kleinen Spielraum bei der Erreichung dieser Ziele hatte, aber nicht im Wesentlichen irgendwie Spielraum hatte bei der Mitgestaltung. Mhm. So würde ich es jetzt mal versuchen, ganz kurz in eine Nutshell zu formulieren.
Da hast du auch bereits ein paar wesentliche Aspekte angesprochen, nämlich Mitgestaltung und auch das Thema Transparenz habe ich da gerade rausgehört. Und da können wir jetzt tatsächlich die Brücke schlagen zu unserer Folge 5, wo wir eben über agiles Mindset und eben diese Geisteshaltung gesprochen haben. OKR zeichnen sich dadurch aus, dass man tatsächlich mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Perspektive daran geht und das Thema Ziele wahrscheinlich transparenter denn je lebt und auslebt und gerade im Vergleich zu den Management by Objectives, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich knüpfe mal an die Historie an, weil du hast eben schon von der Mitte des vorherigen Jahrhunderts und von Peter Drucker erzählt. Die OKR sind maßgeblich mitgestaltet worden von Andy Grove, der in den 70ern bei Intel gearbeitet hat und dann hat sich dieses Thema weiterentwickelt, also gerade in dieser Tech-Welt, über jemanden wie John Doerr, der dann bei Google maßgeblich für die erfolgreiche Umsetzung von OKR gesorgt hat. Und man hat sich sicherlich an den Management by Objectives orientiert, aber eben dann doch vieles anders gemacht. Also du hast es ja eben schon gesagt, bei den Management by Objectives, nennen wir sie MBO, da gibt es sehr direkte Zielvorgaben, wohingegen bei den OKR es darum geht, eigentlich eher eine kollaborative Definition von Zielen zu finden. Und da sind wir dann auch bei zwei sehr unterschiedlichen Managementrichtungen, nämlich einmal top-down, wie es üblicherweise bei den MBO der Fall war. Und bei den OKR lebt man beide Richtungen, also top-down und bottom-up. Das bedeutet, natürlich müssen Ziele irgendwo auf einer Management-Ebene, auf einer Leitungsebene formuliert werden, aber sie dürfen eben halt auch zurückgespielt werden oder auch Ziele, die auf Team- oder auf der Abteilungsebene formuliert werden, die wirken quasi dann auch nach oben in Richtung der obersten Management-Ebene. Transparenz, das war auch ein Aspekt, den wir eben besprochen haben. Also OKR, da geht es wirklich um eine sehr, sehr transparente Messung, eine sehr transparente Formulierung, dann aber eben auch eine sehr transparente Messung und auch Diskussion von Zielen. Das im Grunde genommen über alle Hierarchieebenen. Da sind die MBO in ihrer ursprünglichen Form sicherlich deutlich intransparenter gewesen. Wo wir ja auch in vorherigen Folgen schon so ein bisschen über die modernen Rahmenbedingungen der Arbeitswelt oder überhaupt der Welt als solches gesprochen haben und auch gesagt haben, agiles Arbeiten bedeutet ja in erster Linie anpassungsfähig zu sein und reaktionsschneller zu sein. Auch hier haben die OKR einen anderen zeitlichen Ansatz, als es die MBO hatten. Bei Management by Objectives war es häufig so eine Jahressicht, die man hatte, so als Planungszeitraum, vielleicht auch halbjährliche Zyklen. Bei OKR sind es klassischerweise quartalsbasierte Zyklen. Also man hat deutlich kürzere Umschlagzeiten, könnte man sagen, was Ziele angeht. Das mal so ein bisschen beide Strömungen gegenübergestellt. Ich glaube, da werden schon wesentliche Unterschiede klar zu eben dem geistigen Vorläufer der OKR.
Also jetzt mal übertragen auf unser Office Space Beispiel, wo ja jeder der Mitarbeiter, insbesondere auch der Protagonist, ständig irgendwelche TPS-Reports erledigen musste. Ja. und nicht wirklich Ahnung hatte, warum, aber es halt machen musste, weil es so vorgegeben war und auch entsprechend kontrolliert wurde von seinem Vorgesetzten auf penetrante Art und Weise, würde man jetzt hier eigentlich dahergehen und gemeinsam mit den Mitarbeitern vielleicht überlegen, wie brauchen wir einen Bericht? Wenn ja, was soll der enthalten? Und das dann über auch Hierarchieebenen oder unterschiedliche Abteilungen, Organisationseinheiten abstimmen und vernetzen miteinander, um so zu einem Zielgerüst zu kommen, wo dann eben auch entsprechende Ergebnisse kommuniziert werden können, die für alle Relevanz haben. Ne? Und somit da ja auch dann ein Stück zu diesen sinnhaften Arbeiten beitragen. Also in dem Sinne nicht ganz Sinnhaftigkeit genau. Im Sinne von ich rette die Welt, sondern im Sinne von ich weiß, warum ich das hier konkret mache.
Die Transparenz soll kein Selbstzweck sein, sondern Menschen sollen eben in agilen Umgebungen wissen, warum sie etwas tun. Und diese Form von Transparenz und auch diese Antwort auf das Warum, das ist eben das Sinnstiftende, was du eben angesprochen hast. Und da gibt es, wie du ja auch weißt, viele, viele Untersuchungen zu, dass das im Regelfall auch mit einer höheren Motivation einhergeht oder einhergehen kann. Ne? Also das muss man auch immer als Disclaimer vorwegschicken. Wir reden natürlich jetzt eben auf einer sehr theoretischen Ebene. Es ist natürlich immer die Frage, wie wird sowas nachher praktisch umgesetzt und in einem Unternehmen gelebt? Wie passt das auch in die Unternehmenskultur? Da sind natürlich noch ganz, ganz viele Stolperfallen auf dem Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung. Aber wenn wir jetzt erstmal theoretisch bleiben, dann sind das eben genau die Dinge, die Agilität ausmachen, diese Form von Transparenz und damit eben auch sinnstiftende Arbeit als einzelne Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer zu wissen, warum mache ich das eigentlich? Und damit eben auch eine höhere Motivation in Bezug auf die Arbeit zu haben.
Ja, mir erscheint, dass das auch ein guten Beitrag darin leisten kann, noch so zwei andere Punkte zu unterstützen, die im Kontext agiler Arbeit ja oft relevant werden. Und das eine ist, dass ja auch ein Stück weit mehr Entscheidungen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen getroffen werden. Mhm. Also der Mitarbeiter auf der untersten Hierarchieebene, in Anführungszeichen, der hat mehr Entscheidungsspielräume, als das jetzt vielleicht bei unserer Initech-Firma war, wo man eigentlich nur das gemacht hat bei Management und bei Objectives, was die Führungskraft vorgegeben hat.
Ja.
Und als Grundlage für Entscheidungen brauche ich ja auch Informationen und brauche Klarheit darüber, was muss ich machen, damit ich diese Entscheidung treffen kann? Wofür treffe ich diese Entscheidung? Welchem Ziel dient sie?
Ja.
Das ist ja auch ein Merkmal von agiler Arbeit, dass die Verantwortlichkeiten unter Umständen ein Stück geteilter sind. Mhm. Und überhaupt der Gedanke, dass die Verantwortung für das, was man tut, auch am Ort des Tuns sein soll.
Ja. Ja,
und auch dafür brauche ich ja wieder Verständnis darüber, wozu mache ich das, welchen Zielen dient das und nur dann kann ich ja auch entsprechend plausible Entscheidungen treffen.
Lass mich noch eine Ergänzung dazu machen, weil du eben von selbst Verantwortung oder auch eben einer Umverteilung von Verantwortung gesprochen hast. Ganz, ganz wichtig ist eben auch eine veränderte Fehlerkultur, dass man heutzutage viel, viel toleranter gegenüber dem Scheitern sein sollte und eine ganz andere Fehlerkultur etablieren sollte. Es gibt diesen schönen Satz, fail fast to succeed earlier. Also, dass man wirklich eine Fehlerkultur in den gesamten Prozess eben mit integriert und dass diese, weil Menschen machen nun mal Fehler, ja, diese soll man aber tatsächlich als Chance begreifen und zusehen, dass man aus diesen Fehlern schnellstmöglich lernt und dann in Zukunft diese vermeidet und eben erfolgreicher ist. Das ist wahnsinnig wichtig, um so etwas wie eine verteilte Verantwortung oder eben Menschen stärker in dieses Prinzip der Selbstverantwortung zu führen. Dafür ist es absolut wichtig, dass man ja einfach eine andere Fehlerkultur hat als sie. Da sind wir dann wieder bei den MBO und früheren Zeiten, als es vielleicht Mitte des letzten Jahrhunderts der Fall war.
Ja, wobei da muss ich jetzt dann doch nochmal den sich in mir regenden Widerstand hochbringen. Meine zu verstehen, was du sagst, und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt insgesamt, was die Arbeitsumfeld angeht. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es ist auch eine Frage, über welche Fehler reden wir.
Na klar.
Ja. Also du hast ja auch gerade dieses Zitat gebracht. Da geht es ja vor allem auch um Produktinnovationen. Ne? Also lass uns was ausprobieren, okay, hat nicht funktioniert, nächste Idee.
Mhm.
Na, und nicht erst, wir bauen den Prototypen 6 Jahre und gucken mal dann, ob das funktioniert. Das sind, ne, also in dem Sinne, wohingegen natürlich so die Fehlertoleranz an anderen Stellen eventuell auch andere Grenzen haben kann. Ne? Mhm. Also wenn es darum geht, gesetzeskonform zu handeln, ne, dann sage ich natürlich auch nicht en passant so, ach naja gut, das hat er halt mal vergessen. Sondern, oder ja, auch da bleibt, wird der Mensch immer Fehler machen, aber ja, ich, bei mir regt sich so ein Teil immer, der sagt so bei dieser Fehlerkulturgeschichte, ja, eingeordnet.
Natürlich eingeordnet. Also es braucht erstmal für jeden, und da bin ich ja auch immer dabei, nicht nur auf die Arbeitnehmerseite zu schauen, sondern auch auf die Seite der Führungskräfte. Es braucht halt einen sicheren Raum für alle Beteiligten, in dem man vertrauensvoll miteinander umgehen kann. Und natürlich sollte die Fehlerkultur nicht dazu führen, dass vielleicht nachher bei irgendeinem Produkt überlebensnotwendige Dinge vergessen worden sind. Das nicht. Denken wir es mal mehr so in die Richtung von, man hat vielleicht Ziele, die sehr, sehr ambitioniert sind und wo man vielleicht, wo es ein gewisses Restrisiko gibt, dass man das in einem gewissen Zeitraum nicht erreicht. Das geht ja in die Richtung, Google hat mal dieses Prinzip der Moonshots formuliert. Also dieses Shoot for the Moon, also wir zielen mal auf den Mond, ja, das ist das super ambitionierte Ziel und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und das ist ja so ein bisschen dieses Google-Prinzip. Ich lasse es mich mal an ganz konkret an Beispielen erklären. Was ist ein Objective? Was ist ein Key Result? Ein Objective ist erstmal eine qualitative Beschreibung, wohingegen die Key Results wirklich die quantitativen, also die messbaren Metriken sind. Und das mache ich am Beispiel von Google auch gerne konkret. Ein Objective war, entwickle den besten Webbrowser der Welt. Und ein Key Result war, 20 Millionen wöchentliche aktive Nutzer bis Ende 2008. So ist Chrome gestartet. Also nach diesem Prinzip der Zielvorgabe, Zielerreichung, wurden Objectives und Key Results für die Entwicklung des Browsers Chrome entwickelt. Und was soll ich sagen? Ich glaube, in den ersten 2 Jahren ist man kolossal gescheitert an der Erreichung dieser Ziele. Und ich glaube, dann ab dem 3. Jahr ging es tatsächlich durch die Decke. Ob es bis zum Mond gereicht hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall waren die ersten Zielvorgaben sehr, sehr ambitioniert. Da ist man dann eben auch ein Stück weit gescheitert. Aber wichtig war eben dieses Trust-the-Process-Prinzip, dass du versuchst, aus diesen Fehlern, aus diesen Rückschlägen, aus dieser Nichterreichung zu lernen und regelmäßig in kürzeren Zyklen, Quartalsebene, kritisch zu hinterfragen, woran hat es gelegen, wo müssen wir dran arbeiten, was müssen wir vielleicht von einer anderen Perspektive sehen, einordnen, und so ist man dann tatsächlich über einen etwas längeren Zeitraum wirklich erfolgreich geworden, am Beispiel Chrome.
Ja, was mich nochmal interessieren würde, ist, wie implementiert man denn nun praktisch so OKRs? Oder andersrum gefragt, was muss ich tun, um damit zu scheitern?
Allem voran sollte man als Unternehmen eine Idee davon haben, warum man das eigentlich alles macht. Mit anderen Worten, man braucht eine Vision. So, jetzt gab es mal einen Ex-Bundeskanzler, der gesagt hat, wer Visionen hat, der solle zum Arzt gehen. Aber eine Vision im unternehmerischen Sinne ist ja auch eine sinnstiftende, allumfassende Formulierung, warum man eben dieses Wagnis eines Unternehmens eben angeht und warum man das alles macht. Daraus abgeleitet kann man sicherlich etwas länger formulierte Missionen ableiten. Also wir wollen innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre dies und das und jenes erreichen. Und dann kommen eben die Objectives ins Spiel. Und da sollte man tatsächlich ganz oben in der Unternehmensführung anfangen und abgeleitet aus Vision und Mission, wie ich es eben formuliert habe, sollte man sich Gedanken machen, gut, was sollten wir im kommenden Quartal erreichen, Objective, und wie gelingt uns das? Key Results. Und das fängt man eben an. Es gibt gewisse Daumengrößen, was die Anzahl von Objectives und Key Results angeht. Das würde jetzt zu weit führen. Aber die fängt man an zu formulieren. Und dann formuliert man diese auf Teamebene beziehungsweise auf Abteilungsebene bis runter zur einzelnen Mitarbeiterin, die für sich eben auch Objectives und Key Results formulieren kann. Und wie auch schon angedeutet, im Optimalfall kaskadiert das durchs gesamte Unternehmen. Das ist also nicht nur eine reine Top-Down-Geschichte, sondern eben auch Bottom-Up. Das erfordert natürlich auch gewisse Diskussionsprozesse innerhalb des Unternehmens. Aber das ist immer so vom Grundschema her so der Ablauf, wie man so etwas einführen könnte.
Also ich würde sagen, dann fassen wir doch mal zusammen kurz, so als Zwischenfazit. OKR oder OKR ist ein Konzept aus der agilen Welt, was sich damit auseinandersetzt, Ziele zu formulieren, die kollaborativ entstehen, von unten nach oben, also bottom-up entstehen können, vom einzelnen Mitarbeiter ausgehend über Teams in die Organisation wachsen können, genauso wie von der Unternehmensleitung nach unten wachsen können. Mhm. Also sie dienen insbesondere auch dazu, Transparenz herzustellen über Ziele, über die Prozesse im Unternehmen, was wiederum die Grundlage ist für Entscheidungsfindungen, für sinnhafte Arbeit und dafür auch Verantwortung übernehmen zu können für die Arbeit, an der man eben dran ist.
Ich habe mal gelesen, das finde ich sehr schön, es gibt drei wesentliche Funktionen bzw. Wesensarten von OKR, nämlich eben OKR als Framework, dass man sozusagen eine einheitliche Sprache entwickelt, einen einheitlichen Syntax entwickelt, wenn es darum geht, eben über Ziele und Ergebniskennzahlen zu sprechen. Zweitens ein strategisches Bindeglied, also eben von einer Vision oder einer Mission, wie ich es eben formuliert habe, bis hin zur konkreten operativen Umsetzung. Und dann last but not least, dritte Wesensart OKR, wirklich als agiler Prozess etwas Fortlaufendes, etwas sich Wiederholendes, was fest im gesamten Unternehmen verankert wird und immer wieder neu angestoßen wird.
Ja, das klingt doch so, als hätten wir damit das Thema in der Kürze der Zeit ganz gut auf den Punkt gebracht.
Genau, tiefer wollen wir an der Stelle gar nicht gehen. Aber wir haben uns ja in der letzten Folge bereits etwas vorgenommen, dass wir Themenblöcke in unserem Podcast dann doch mal so ein ganz kleines bisschen voneinander trennen und abgrenzen. Und wie wir im letzten Podcast schon über den guten Friedemann Schulz von Thun gesprochen haben, mit einer Buchempfehlung, so wollen wir auch in diesem Podcast darüber sprechen, was haben wir gelesen, was passt zum Thema oder es muss auch nicht zum Thema passen. Björn, wie lautet denn deine heutige Buchempfehlung? Du hast da was ganz Spannendes mitgebracht.
Weil wir uns ja heute auch zwei Konzepte angeguckt haben oder angucken werden, auch noch aus der agilen Welt, ging mein Gedanke zu einem Buch, was ich schon vor längerer Zeit mal gekauft habe, und zwar von Bernd Österreich und Claudia Schröder, Das kollegial geführte Unternehmen, Ideen und Praktiken für die agile Organisation von morgen. Mhm. Und das sagt eigentlich schon alles. Es ist ein Sammelwerk, wo unterschiedlichste Methoden der Führung, der Organisation, der Entscheidungsfindung und so weiter gesammelt werden, die agile Arbeit unterstützen. Wunderschön auch strukturiert, wie ich meine, und sehr schön illustriert. Und das ist also ein Handbuch, was man ganz schnell nutzen kann, wenn man mal was ausprobieren möchte oder eine neue Entscheidungsmethode sucht, die jetzt einfach nicht mehr bedeutet, der Chef entscheidet. Mal reingucken, was gibt's da, und ausprobieren. Also auch da wieder so im agilen Sinne gibt es hier vieles zum Ausprobieren, zum Reinschnuppern und auch zum Selbstumsetzen. Und ich habe da in auch einigen Beratungsprojekten schon das ein oder andere Mal was rausgezogen. Also sehr spannend und sehr schön zusammengestellt.
Ja, ich erinnere mich. Von dem Bernd Österreich hast du mir schon häufiger mal Dinge empfohlen. Werde ich mir jetzt auch mal auf die Liste setzen. Insofern schon mal vielen Dank für diese Empfehlung.
Nachdem wir uns jetzt gerade mit dem Thema OKR auseinandergesetzt haben, hattest du ja vorhin schon angesprochen, noch ein zweites Thema hier uns heute anbieten zu wollen. Und du sprachst vorhin schon über kurze Zyklen immer wieder, auch bei den OKR, über Ziele, die in kurzen Zyklen überprüft werden, angepasst werden, die auch iterativ geschehen, nicht? Also wo ich mir Stück für Stück mich vielleicht auch dem Mond nähere, wie Google es sagen würde. Und da ist ja vielleicht Scrum etwas, was da auch genau in diese Kerbe reinhaut, oder?
Absolut. Also die Zyklen werden jetzt sogar noch deutlich, deutlich kürzer. Aber ich fange mal möglichst vorne an. Also Scrum wird immer auch so gerne als agiles Framework, als agiles Rahmenwerk bezeichnet. Ich sage gerne, Scrum ist eigentlich ein Regelwerk, mit dem ich Arbeit organisieren kann, mit dem ich, sagen wir mal, überwiegend, das ist so meine These, projektbasierte Arbeit organisieren kann. Und hier bemühe ich mal wieder das VUCA-Akronym, ja, und betone damit nochmal die volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt, in der wir nun mal leben und arbeiten. Und Scrum soll einfach dabei helfen, reaktionsschnell und anpassungsfähiger zu arbeiten. Also man ordnet das immer gerne so in die Tech-Welt, weil Scrum tatsächlich seinen Ursprung in der Hardware- und Softwareentwicklung hat. Aber es ist, würde ich auch behaupten, ziemlich universell einsetzbar. Einen Aspekt, einen sehr, sehr wesentlichen Aspekt hast du gerade schon genannt, iterativ. Also Scrum ist inkrementell und iterativ. Das bedeutet aufeinander aufbauend in kleinen Schritten und in sich wiederholenden Prozessen. Also man arbeitet auch hier, wie wir es bei OKR gerade gehört haben, man arbeitet auch hier in Zyklen. So, es gibt in diesem Prozess, wenn es darum geht, ein Projekt zu organisieren, Arbeit zu organisieren, gibt es feste Bestandteile. Das nennt man auch Artefakte bei Scrum. Das liegt einfach daran, dass man versucht hat, hier möglichst universell verwendbare Begrifflichkeiten zu haben. Und eins dieser Artefakte, einer dieser festen Bestandteile, ist das Product Backlog oder einfach nur Backlog. Das ist, so kann man sich als den großen Pool an Aufgaben vorstellen. Also man stelle sich wirklich vor, eine große Kiste, und da schmeißt man alles an Aufgaben, die jetzt eben zu einem Projekt, zu einem Arbeitsbereich, Geschäftsbereich gehören, schmeißt man da rein, und dann wollen die natürlich sortiert und priorisiert werden. Da kommt dann jemand wie der Product Owner ins Spiel, also ein Produktverantwortlicher. Ja, also es gibt feste Bestandteile in diesem Regelwerk und es gibt auch feste Rollen, und eben eine davon ist der Product Owner. Und dessen Aufgabe ist es unter anderem, dieses Backlog, diesen großen Pool an Aufgaben zu sichten, zu pflegen und auch mit allen anderen Teammitgliedern in dem Scrum-Team klar zu kommunizieren. Also auch hier ist der Aspekt der Transparenz wahnsinnig wichtig, dass alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt wissen, wo stehen wir und woran arbeiten wir. Und du hast es eben gesagt, also auch hier wird in Zyklen gearbeitet, in sogenannten Sprints, also in zeitlich festgelegten und sich immer wiederholenden Zeitabschnitten. Und in diesen Sprints werden diese Backlog-Einträge in gut verdauliche Häppchen sozusagen zerlegt, die sich eben innerhalb eines Sprintzykluses, das sind typischerweise 14 Tage, erledigen lassen. Und das, dann kommen wir zu einer weiteren Rolle in diesem Scrum-Team, das machen dann die Developer oder eben Entwickler. Wobei das hat eben dann tatsächlich nichts mit der Softwareentwicklung zu tun, sondern so nennt man dann allgemein die Menschen, bringen wir es auf den Punkt, die Arbeit dann erledigen müssen. Am Ende eines solchen Sprints schaut man dann eben auf den Prozess, und zwar in inhaltlicher Hinsicht, das ist dann die Review, und dann auch prozessual, das ist die Retrospektive. Also mit anderen Worten, man guckt sich den Prozess kritisch an und sagt, was haben wir inhaltlich geschafft und wie haben wir es geschafft, oder möglicherweise auch, welche Hindernisse, welche Widerstände gab es und wie sind die dann zu bewerkstelligen und zu beseitigen. Und hier kommt dann die dritte Rollenfigur sozusagen ins Spiel, das ist der Scrum Master. Ja, das ist im Grunde genommen so ein bisschen der sehr auf die Prozessebene schaut und dann eben auch genau prüft, wie ist es gelaufen und wo muss man möglicherweise verbessern.
Wow, das war jetzt eine Menge an Info.
Ja.
Ich muss mal an meine eigene Zeit noch auch in Konzerntätigkeiten zurückdenken,
ja.
wo es wahrscheinlich damals gut getan hätte, man hätte mit Scrum gearbeitet, insbesondere wenn es um IT-Anwendungen geht. Und da versuche ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen an einem praktischen Beispiel aus eigener Erfahrung nochmal für mich lebendig werden zu lassen. Damals war es immer so, wir haben da irgendwie aus Fachbereichssicht oder sowas, da hat man dann halt irgendwie gesagt, das brauchen wir jetzt hier alle, ne? An die IT, ja, quasi, diese Softwarelösung oder so. Dann gab es ein riesen Meeting, da wurde ein Projektplan ausgesetzt, haben die das Ding gemacht und dann, okay, hieß es halt in 6 Monaten, ne, da ist es dann soweit. Mhm. Und in 6 Monaten hatten die dann was und man hat sich dann da hingesetzt und dann hat das nicht funktioniert und das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Und da musste wieder riesig angepasst werden. Dann kamen die Mitarbeiter nicht mit der Softwareoberfläche klar. Und am Ende hat man halt enorm viel Geld verschleudert und Zeit dafür, dass die da was gebaut haben. Später hat man dann angefangen mit Scrum zu arbeiten und ist dann dahergegangen und hat erstmal, ne, gesagt, so, lass uns doch mal gucken, und jetzt versuche ich mal so ein paar Begriffe von dir aufzugreifen, dass wir irgendwie in 14 Tagen, du hast ja so einen Sprint, 14 Tage, Das war am Ende dieses schon mal eine ganz kleine Lösung, mit der ihr ein kleines Stück weiterkommt, schon mal fertig habt.
Ganz genau.
So ein Inkrement, ne? Ein
Produktinkrement. Ja, genau. Inkrementell, Inkrement, genau.
Nennt man ja auch in anderen, also im Lean Startup nennt man das Minimum Viable Product.
Ja.
Ne? Also ein Produkt, was mich schon mal ein ganz klein bisschen, was funktioniert, was mir schon mal ein bisschen weiterhilft. So. Mhm. Ich kann schon mal, ne, einen kleinen Teil meiner Lösung habe ich schon mal, aber es ist noch nicht das Endziel sozusagen erreichen. Mhm. Und dann können die Leute das eben sofort testen und auch ein Feedback geben an das Scrum-Team, welches an der Software arbeitet. Die könnten dann zum Beispiel was verändern. Oder wenn alles super passt, ne, dann kommen die nächsten Wünsche und die werden ja alle in diesem Backlog gesammelt. Wir brauchen noch die Funktionalität und das sollte da am besten noch rein. Und irgendwann müssen wir das nochmal damit verknüpfen. Und dann wird im nächsten Sprint der nächste Baustein vielleicht ausgebaut. Mhm. Und nach 14 Tagen haben wir dann zwei Funktionalitäten, sage ich jetzt mal ganz banal.
Ja, du hast eben schon einen ganz wichtigen Aspekt noch angesprochen, nämlich die Einbeziehung von Stakeholdern. Also das können eben interne Anspruchsgruppen sein, das können aber auch externe, sprich Kunden sein, die man im Rahmen eines solchen Sprints dann beispielsweise mit so einem Inkrement konfrontiert und sagt, guck mal, das haben wir jetzt gebaut, produziert, entwickelt, was sagst denn du dazu? Und das ist genauso Teil dieses Prozesses. Und über das, was du eben besprochen hast, so man, es gibt ein Kickoff-Meeting und dann sagt man, in einem halben Jahr ist das dann bitte fertig. Da unterscheidet sich Scrum natürlich ganz, ganz wesentlich, weil es ist natürlich viel, es gibt eben kürzere Zyklen, aber es gibt eben auch viel mehr Möglichkeiten an verschiedenen Stellen eben zu intervenieren. Also es gibt ja auch dieses Prinzip von Daily Scrum. Das ist nichts anderes als ein kurzes 15-minütiges tägliches Meeting, wo man eben kurz schaut, läuft alles so, wie es sein soll, oder haben wir hier irgendwelche Probleme, die es zu beseitigen gilt. Das wird auch oftmals hinsichtlich der Nachteile von Scrum angeführt, dass es sehr, sehr viele Meetings gibt, ja, und sehr, sehr viel Austausch. Das will eben auch alles sehr, sehr gut orchestriert werden. Ja, das muss man dazu sagen. Aber dieses ganze Prinzip lebt tatsächlich eben auch von dem fortlaufenden Austausch und von einem sehr strukturierten Ablauf von Planung und Evaluation. Und das eben, wie gesagt, in deutlich kürzeren Zyklen, so dass man, wenn es Störungen, Widerstände, was auch immer gibt, einfach viel schneller reagieren kann, um diese zu beseitigen. Und nicht erst in einem halben Jahr, wenn man dann wieder irgendwie beim Management antanzt und sagt, ich habe hier was zu präsentieren.
Wir können ja vielleicht gleich nochmal separat zum Kritikthema oder gucken, wo braucht man Scrum, wo macht es viel weniger Sinn, ne? Aber dieser Kritikpunkt, dass es sehr viel Kommunikationsaufwand erfordert. Also aus meiner praktischen Erfahrung ist es im wesentlichen Teil unberechtigt, da ich diesen Kommunikationsaufwand, den ich betreibe, an anderer Stelle doppelt und dreifach einspare. Mhm. Wenn es nämlich darum ging, wie ich das an meinem Beispiel früher gesagt habe, ein halbes Jahr lang arbeitet da irgendeine Abteilung vor sich hin, eine IT-Abteilung baut irgendwas und ich fange danach erstmal daran an, darüber zu denken, was alles nicht funktioniert, was hätten wir stattdessen lieber, dann habe ich einen viel größeren Aufwand oftmals. Und deswegen glaube ich, ist das dann eher eine Frage von, wo ist Scrum richtig eingesetzt und wo nicht. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal zu gucken. Ich finde, was mir immer total geholfen hat bei dieser Fragestellung, wo kommt denn das eigentlich her, wieso macht das Sinn? Also über die Sinnhaftigkeit haben wir ja gerade schon gesprochen, aber es wird ja auch viel in Startups und der Tech-Industrie wurde das ja auch viel genutzt. Was einerseits natürlich was damit zu tun hat, dass da Leute eine Software zum Beispiel oder auch Hardware oder beides bauen für Nutzer, die das benutzen sollen, die aber von der eigentlichen Programmierung oder so keine Ahnung haben. Und das ist ja immer eine Sprachbarriere, die dann entsteht. Ja. Und deswegen mehr Zyklen zum auch zu überprüfen, haben wir eigentlich genau das gemacht, was ihr braucht oder nicht. Ne? Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist aber, dass das ja auch in der Startup-Bereich alleine deswegen so ist, weil man den Gedanken hat, wir müssen halt so schnell wie möglich irgendein funktionsfähiges, verkaufsfähiges Produkt am Markt haben, um schon mal wieder Einnahmen zu generieren. Ja, weil wir natürlich als Startup nicht unbegrenzt Kohle haben.
Ja.
Und deswegen so schnell der Gedanke, komm, lass uns, selbst wenn es nicht die perfekte Lösung ist, selbst wenn es nicht der Mond ist, lass uns doch schon mal irgendwas machen, was dem Kunden schon mal einen kleinen Nutzen bringt. Und Ausbaustufen 2 bis 2000 machen wir dann eben später.
Ja.
Mit dem Geld dann aber, das schon reingekommen ist. Also, das hat mir immer noch mal so geholfen zu verstehen, so, okay, ja, der Unterschied zu früher, wo ich vielleicht dass diesen Druck auch so stark nicht hatte oder was auch vielleicht bei Konzernen oftmals nicht der Fall war, wo es dann aber eben an anderer Stelle nutzenstiftend sein kann.
Das ist ja auch der Grund, warum man auch im agilen Mindset häufig über das gute alte Pareto-Prinzip stolpert. Nämlich, dass ich in 20% der Zeit 80% des Ergebnisses produzieren kann und 80% der Zeit brauche, um die verbleibenden 20% fertig zu machen. Und das ist aber eben, ne, auch dieses Prinzip, nichts ist von Anfang an perfekt. Und es ist alles ein Prozess und auch Arbeit soll eine Lernumgebung sein. Und wie wir vorhin sagten, auch eine Umgebung sein, wo man grundsätzlich auch Fehler machen darf. Natürlich immer eingeordnet, wie du es eben auch gesagt hast. Aber von Anfang an ist nichts perfekt und es entwickelt sich. Und genau dem trägt auch eben die Arbeit, die nach dem Scrum-Prinzip sozusagen erledigt wird, trägt dem Rechnung. Und ich will auch noch mal ganz kurz so übergeordnet sagen, egal ob jetzt OKR oder Scrum oder was auch immer, natürlich sind diese Arbeitsmethoden auch gerne so ein bisschen overhyped und da sage ich, das ist dann halt eben auch so mit modernen Trends. Du wirst immer jemanden finden, der es liebt und verehrt. Du wirst aber auch jemanden finden, der es ablehnt und in Gedanken daran schon mit den Augen rollt. Das habe ich auch in meiner Praxis schon erlebt. Das ist ganz wichtig. Es gibt hier weder Erfolgsgarantien, noch ist das Allheilmittel. Ja, und es muss immer passen. Und es geht aber auf jeden Fall um Rahmenwerke und Tools, die, wie ich finde, die sehr gut an die Herausforderungen unserer Zeit angepasst sind.
Aber dann würde ich gerne noch mal kurz den Gegenpunkt aufmachen.
Ja.
Ich glaube auch, der wichtigste Punkt ist, schau, ob es zu dir im Unternehmen passt und wenn ja, an welcher Stelle. Und es gibt auch keinen festgeschriebenes Gesetz, wie du das auszurollen hast. Die Frage ist, ne, und die kann am Ende auch nur jedes Unternehmen für sich selbst beantworten, was brauche ich hier oder was brauchen wir hier für uns? Was hilft uns am meisten weiter? Mhm. Und da gibt es natürlich auch Grenzen, wie bei jedem anderen Instrument, wie bei jedem anderen Framework auch. Und du hast vorhin gesagt, man arbeitet bei Scrum auch viel für Projekte gedacht. Und da gibt es ja auch andere Projektmanagement-Methoden.
Ja.
Vor allem auch die klassischen Projektmanagement-Methoden nach dem Wasserfallprinzip, sagt man ja so gern, wo ich also viel erstmal plane und dann rollen wir aus. Und das hat ja genauso weiterhin seine Berechtigung. Ich meine, ich würde, auch wenn wir jetzt hier in unserer Berliner Region keine super guten Erfahrungen mit Projektmanagement im Airportbau gemacht haben, wahrscheinlich trotzdem dazu tendieren zu sagen, dass Scrum jetzt keine Methode ist, um so ein Großprojekt zum Beispiel zu bauen, wo man viele Schnittstellen hat und wo es auch darum geht, Gewerke in Reihenfolgen zu bringen und man einfach auch schon eine enorm hohe Planungsvorleistung haben muss, bevor ich überhaupt loslegen kann.
Ja.
Da kann ich es dann vielleicht für einen Teilbereichen einsetzen, aber so hat eben jede Methode auch ihre Verwendung und ob das passt oder nicht, hängt dann vom jeweiligen Unternehmen, von der Branche, von der Tätigkeit ab.
Von der Tendenz her ist es so, dass Scrum eben besonders gut eben bei projektbasierter Arbeit funktioniert, aber wahrscheinlich weniger gut bei reaktiver Arbeit. Also ein Beispiel, was mir so in den Sinn gekommen ist, du solltest jetzt nicht anfangen, eine Notaufnahme irgendwie auf Scrum umzustrukturieren, weil das wird sich kaum sinnvoll organisieren lassen. Das ist halt reaktiv. Da kommen im wahrsten Sinne des Wortes dann eben Fälle rein, die müssen bearbeitet werden. Und das kannst du ja nicht wirklich planen, sondern du reagierst halt die ganze Zeit. Aber hier kann man auch nochmal schauen, wenn es um längerfristige Aufgaben geht oder um Prozesse, wie kann man den Ablauf in einer Notaufnahme besser organisieren? Also so ein bisschen die Vogelperspektive auf diese Abteilung annehmen. Da möchte ich behaupten, kann man schon sich hier und da eben Elemente aus diesen agilen Frameworks nehmen, aber sicherlich jetzt nicht in der konkreten operativen Arbeit, die von Tag zu Tag eben stattfindet.
Ich würde sagen, ich versuche mich nochmal einer Zusammenfassung.
Ja, mach das gerne.
Scrum.
Mach das.
Also Scrum ist ein Rahmenmodell, was für projekthaftes Arbeiten, hast du gesagt. Projektmanagement vielleicht auch.
Ja.
Was insbesondere in der Softwareentwicklung, in der agilen Softwareentwicklung entstanden ist, aber auch darüber hinaus einsetzbar ist, was verschiedene definierte Rollen hat. Und unterschiedliche Prozesse vorschlägt, wie den Sprint beispielsweise. Und das Ganze wird dann noch an Ereignissen festgemacht. Ne? Du hast schon gesagt, es gibt den Daily Scrum, es gibt die Reviews, die Retrospektiven, es gibt den Backlog, wo alles drinsteht, was der Kunde gerne hätte. Es ist ein Rahmenwerk mit vorgegebenen Rollen, mit Ereignissen und Prozessen, die dahinter stehen, was sehr intensiv auch die Stakeholder einbezieht. Und in kurzen Zyklen iteratives Arbeiten ermöglichen soll.
Wunderbar zusammengefasst. Hätte ich nicht besser hingekriegt.
Dann sind wir durch für heute.
Ja, ich würde sagen, in dieser letzten Folge für dieses Jahr. Tatsächlich ist die nächste Folge für den 15. Januar 2023 angesetzt. Also
und
noch ein bisschen Zeit.
Und mein Tipp übrigens ist, wenn man das nicht verpassen möchte, wenn man sagt, ah, das ist noch so lange hin,
ja,
am besten einfach jetzt auf Abonnieren klicken, den
sehr
Podcast abonnieren.
Ja.
Am besten auch jetzt gleich machen, sonst hat man es in 5 Minuten auch wieder vergessen.
Ja.
Ich kenne das, ich weiß, wovon ich spreche.
Ja.
Und dann bekommt ihr am 15. Januar ganz einfach die aktuelle Folge wieder in euren Feed reingeschoben mit dann auch wieder spannenden Themen zum Jahresstart.
Last but not least, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu unserer Sendung, wenn ihr mehr über Scrum, OKR, über Management by Objectives und dergleichen wissen wollt, erfahren möchtet, was der Björn sonst noch so macht in seinem Leben oder auch der Daniel, dann schreibt uns sehr gerne an engage@newworkload.de. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr, wie Björn das eben betont hat, uns abonniert und am 15. Januar wieder dabei seid bei einer neuen Folge von New Workload. Bis dahin, kommt gut durch das vierte wilde Quartal, genießt die Vorweihnachtszeit, bleibt agil und noch viel wichtiger, gesund und munter. Macht's gut.
Tschüss.